möchte ich uns noch einen Text lesen als Vorbereitung auf die Predigt aus Apostelgeschichte 14, die Verse 1 bis 20. Da heißt es: Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurden. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich. Und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend, und sie verkündigten dort das Evangelium. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden, und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch: Die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider, und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber auch aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt, und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Soweit.
Ja, warum tue ich mir das an? Ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal diese Frage gestellt hat. Ich bin sicher, wahrscheinlich jeder schon mal oder jede auch. Oder vielleicht wurden wir auch schon mal gefragt: Warum tust du dir das an? Warum lässt du dir das gefallen? Und solche Fragen, die zwingen mich immer, mir selbst Rechenschaft zu geben. Die Frage ist auch: Warum nimmt sich ein Mensch die Mühe, den Ärger, die Entbehrungen und die Demütigungen und oft eben auch Leid in Kauf? Warum? Warum riskiert der eine oder andere vielleicht sogar sein Leben? Für mich gibt es da nur eine Antwort. Ein solcher Mensch ist von einer größeren Macht ergriffen. Ich sage das jetzt mal so ganz neutral. Es ist ein Mensch von einer größeren Macht ergriffen. Zum Beispiel die Macht der Liebe. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, so im christlichen Gemeindedienst. Da kann man es immer so beobachten, da ist ein junger Mann, der würde gerne ein Mädchen haben und das Mädchen gerne einen jungen Mann, je nachdem. Die bemühen sich dann so umeinander. Und da gibt es auch manche Demütigungen und manches Leid. Aber die Macht der Liebe, die treibt. Und wenn man so die kleinen Kinder sieht, die Eltern, wie sie sich bemühen, man hat ja selber auch Kinder gehabt, oder ich denke die meisten von uns, und da hat man manche schlaflose Nacht. Warum nimmt man das alles in Kauf? Es ist die Macht der Liebe zueinander. Oder es ist vielleicht auch eine Leidenschaft, warum man bestimmte Dinge in Kauf nimmt, warum man sich bestimmte Dinge gefallen lässt. Ich war neulich ganz erstaunt, das ist schon ein paar Wochen her, aber da hat mir das einer so ganz brühwarm erzählt. Also für ihn ist selbstverständlich, wenn Champions League Spiel ist in München, da fahre ich nach der Arbeit nach München, gucke mir das im Stadion an und fahre dann in der Nacht wieder zurück, komme dann morgens um 4 oder 5 an und je nachdem, wie viel Zeit noch bleibt, entweder gehe ich gar nicht ins Bett oder gehe ich direkt zur Arbeit. Eine Leidenschaft. Wer von einer größeren Macht ergriffen ist, wer von einer Liebe ergriffen ist, wer von einer Leidenschaft ergriffen ist, der nimmt bestimmte Dinge in Kauf. Wer von Jesus ergriffen ist, wie ist es da? Jetzt bin ich bei unserem Predigtext für den heutigen Sonntag. Und mit diesem Predigtext steigen wir auch in die sogenannte Passionszeit ein. Heute ist ja der erste Passionssonntag oder der erste Sonntag in der Passionszeit. 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt da an die Korinther: Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch so viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Paulus sagt hier, ich selbst, aber auch meine Mitarbeiter, die mit mir unterwegs sind, uns allen ist der gekreuzigte und der auferstandene Jesus Christus begegnet. Wir wurden von diesem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus ergriffen. Er hat uns wie so eine größere Macht beschlagnahmt. Und darum können wir auch das Leid in Kauf nehmen, von dem ich hier rede. Also weil wir von Jesus Christus ergriffen sind, darum verfallen wir auch nicht in Selbstmitleid, in Depression oder sehen uns nur als Opfer. Wir haben es ja gerade gehört, diese Geschichte auf der ersten Missionsreise. Da kommt Paulus nach Ikonion. Das ist in Kleinasien, der heutigen Türkei. Dort geht er in die Synagoge und erzählt den Juden, dass Jesus von Nazareth der Messias ist, auf den sie alle warten. Und dann wird eine große Menge gläubig, der Juden, aber auch der Griechen, also diejenigen, die von den anderen Völkern sich zur Synagogengemeinde gehalten haben. Da kommt eine große Menge zum Glauben. Es geschieht ein geistlicher Aufbruch. Aber dann, komischerweise, kippt die Stimmung. Andere, die eben nicht zum Glauben kommen, fangen an, gegen Paulus und seine Mitarbeiter zu hetzen, wollen sie misshandeln und sogar steinigen. Und ihnen bleibt nichts anderes übrig, als in die Nachbarstadt nach Lystra zu fliehen. Und auch dort hält Paulus den Mund nicht. Er predigt das Evangelium von Jesus Christus. Ein gelähmter Mann hört ihm zu. Und Paulus merkt es, bei ihm fällt das Wort Gottes ins Herz. Und dann sagt er zu dem Gelähmten, stell dich auf deine Füße. Und er springt auf und geht umher. Und jetzt ist wirklich Stimmung in der Stadt. Die Leute sind begeistert. Sie meinen, Paulus und Barnabas wären eben menschgewordene Götter, kommen und wollen ihnen opfern. Und Paulus kann sie nur mit Mühe bremsen. Und wieder kurze Zeit später kommen welche aus Lystra, aus Ikonion und hetzen die Leute in Lystra auf. Und sie schnappen sich jetzt den Paulus, steinigen ihn, schleppen ihn zur Stadt hinaus und meinen, er wäre tot. So, Paulus, warum tust du dir das an? Das ist jetzt die Frage. Du erlebst, einerseits kommen Menschen zum lebendigen Glauben, sie werden gesund am Geist, an der Seele und auch am Leib. Und andererseits erlebst du, überall, wo das Evangelium von Jesus Christus hinkommt, wo das Evangelium auch seine heilende Kraft entfaltet, regt sich sofort auch der Widerstand. Warum tust du dir das an? Warum bist du nicht in Jerusalem geblieben und hast dich den theologischen Studien gewidmet? Du hättest einen Professorengehalt beziehen können, du hättest junge Rabbiner ausbilden können, du hättest dich der Wissenschaft widmen können, du hättest heiraten und eine Familie gründen können. Warum tust du dir das an? Und ich höre, wie der Paulus antwortet, aus dem einen Grund. Dieser gekreuzigte und dieser auferstandene Herr, der ist mir in den Weg getreten. Er hat mein Leben völlig umgekrempelt. Er hat mein Leben vom Kopf auf die Füße gestellt. Durch diesen Jesus von Nazareth, diesen gekreuzigten und den auferstandenen Herrn, da habe ich zum ersten Mal begriffen, was Gnade ist. Und ich habe zum ersten Mal begriffen, was Liebe ist. Er sagt, durch das Judentum, da kannte ich nur die verdiente Gnade und die verdiente Liebe. Wenn sich da jemand etwas zu Schulden kommen ließ, dann musste er sich die Gnade und die Liebe wieder verdienen, mit guten Werken und mit Almosen und so weiter und so fort. Durch Jesus habe ich zum ersten Mal begriffen, was unverdiente Gnade, was unverdiente Liebe ist. Wenn wir ihn also fragen, den Paulus, warum tust du dir das an, dann gibt er diese Antwort. Durch Jesus Christus ist mir ein neuer Horizont aufgegangen. Oder um es mit dem Vers 3 zu sagen, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Ich sage es noch anders. Für Paulus ist ein für alle Mal klar, durch den Tod Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung ist in dieser Welt eine neue Zeit, die Zeit der Gnade und die Zeit des Heils angebrochen. Die Heilszeit durch Jesus Christus, die kommt nicht erst, sondern die ist bereits jetzt da. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt gucke ich in ein paar ungläubige Gesichter und ich weiß, das ist wirklich schwer zu verstehen. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Und ich höre, wie viele fragen, ja, wo ist denn die Gnadenzeit, die Heilszeit, wo ist sie denn? Die Nachrichten, voll von Krieg, Pandemie, voll von Terror, Hunger, Umweltverschmutzung, Ungerechtigkeit, Bosheit, Kriminalität, Missbrauch, auch in der Kirche. Also von Heilszeit und von Gnadenzeit ist doch wenig zu sehen. Und ich hatte schon einige Gespräche, wo ich gefragt wurde, sagen Sie mir mal als Pastor, was ist denn durch das Christentum in dieser Welt anders geworden? 2000 Jahre Christentum, was ist denn da anders geworden? Nietzsche hat schon vor über 100 Jahren diese Frage gestellt oder gesagt, die Christen, die müssten erlöster aussehen, wenn ich an einen Erlöser glauben sollte. Der moderne Mensch fragt, was ist denn durch das Christentum in dieser Welt anders geworden? Und die müssen wir uns als Christen gefallen lassen, diese Frage. Und in solchen Gesprächen, da vergleiche ich die Heilszeit, die durch Jesus Christus angebrochen ist, gerne mit einer veränderten Jahreszeit. Wir stehen ja jetzt an der Schwelle zum Frühling. Und solange es Winter ist, das kennen wir alle, durch das Leben erstarrt, die Tage sind kurz, die Nächte lang, es ist kalt, die Kälte, die zieht in alle Ritzen, alle ziehen sich auch mehr oder weniger in ihre warmen Häuser zurück, in ihre Kuschelecken und die Menschen sind dann auch untereinander isoliert und niemand kann sich dem Winter entziehen. Und der Winter geht auch nicht weg, wenn wir mal alle Fenster aufmachen und versuchen nach draußen zu heizen, funktioniert nicht. Wie geht der Winter weg? Schlicht und ergreifend durch den Frühling. Durch den Frühling. Dann scheint die Sonne, dann kommt ein milder Wind, er bläst die kalte Luft fort und dann strömt frische, warme Luft in die Stadt, in die Dörfer, in die Häuser und alle atmen auf und durch und die ersten Blumen fangen jetzt auch schon an zu blühen. Und das meint Paulus, wenn er sagt, mit Jesus Christus ist die Zeit der Gnade, ist der Tag des Heils oder die Zeit des Heils angebrochen. Paul Gerhardt, der hat es mal so ausgedrückt in einem seiner Choräle. Er singt, das weiß ich für wahr und lasse mir's nicht aus dem Sinne gehen. Christenkreuz hat seine Maße. Also das ist begrenzt. Und muss endlich stille stehen. Wenn der Winter ausgeschneit, tritt der schöne Sommer ein. Also wird auch nach der Pein, wer es erwarten kann, erfreut. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Paulus und das ganze Neue Testament geht davon aus, seit Jesus Christus, seit seinem Tod und seiner Auferstehung, hat sich die Jahreszeit in dieser Welt ein für alle Mal geändert. Sie hat sich sogar so sehr verändert, dass wir unsere Jahre danach zählen. 2022 nach Christus. Und seit Jesus Christus herrscht ein anderes Klima in dieser Welt. Natürlich sehen wir überall noch die Spuren des Winters und auch die Schäden des Winters. Und viele haben sich auch an die Spuren und an die Schäden des Winters gewöhnt, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es nochmal einen Frühling und einen Sommer gibt. Und natürlich gibt es auch im Frühling noch Wintereinbrüche, das kennen wir ja alle. Und auch im Sommer kann es kalte Tage geben. Können wir mal das nächste Bild haben. Oder so ein Unwetter, dass dann nach einem Hagelschlag die ganze Landschaft wie eine Winterlandschaft aussieht, mitten im Sommer. Nach einem Sommer gibt es kalte Nächte. Oben auf dem Geierbad, ein Zeltlager, da haben wir die Brüder schon erzählt. Da hat es manchmal auch im August 0 Grad gehabt. Wer schon dabei war, weiß das. Oder nur 1 Grad plus in der Nacht. Und trotzdem ist Sommer. Eine andere Wirklichkeit herrscht. Und dann redet Paulus von Bedrängnissen, von Nöten, von Ängsten, von Schlägen, von Gefängnissen, von Aufruhr, von Mühen, von Wachen, von Schande, von bösen Gerüchten und von guten Gerüchten. Da kommt man überall rein. Und manchmal kommt man gar nicht mehr raus. Er wird als Verführer bezeichnet. Und er erlebt um des Evangeliums willen einen ungeheuren Widerstand. Und trotzdem sagt er, mit Jesus Christus ist eine neue Zeit in dieser Welt angebrochen. Heilszeit, Gnadenzeit. Auch wenn manches Unwetter über die Christenheit geht oder auch über den einzelnen Christen. Jeder kennt ja das Leid auf seine Weise. Und deshalb denken wir auch jedes Jahr in der Passionszeit über das Leiden und Sterben Jesu nach. Jesus wurde ja vom Leid nicht verschont. Und Christen in kommunistischen oder auch in islamischen Ländern, die können wirklich vom Leid ihr Lied singen, was sie um des Evangeliums willen erleben. Und ihr habt hier auch Kontakt zu Open Doors. Die berichten ja da laufend drüber. Also wenn wir den Paulus fragen, weshalb tust du dir das an? Dann sagt er schlicht und ergreifend aus diesem Grund, weil durch Jesus Christus diese neue Heilszeit in dieser Weltgeschichte angebrochen ist, die Gnadenzeit. Und das hat ihn berührt. Davon ist er fasziniert und das motiviert ihn auch. Ein paar Verse weiter vorne, in Kapitel 5, sagt er, auch im 2. Korintherbrief, denn die Liebe Christi, die drängt uns, die treibt uns an, die zwingt uns regelrecht. Ich kann gar nicht anders. Ich muss von dieser Heilszeit, von dieser Gnadenzeit reden. Ein Zwang liegt auf mir, auch wenn es mir Schwierigkeiten bringt. Ich kann die Glaube nicht halten. Ich weiß nicht, wer von euch in Balingen war, als Fat on Tour war. Die Idee zu Fat on Tour ist ja erst vor 14 Tagen entstanden oder vor 3 Wochen. Es war sehr kurzfristig, wir hatten schon in Meßstetten abgesagt. Da haben die jungen Leute gesagt, das geht doch nicht, können wir nicht machen. Wir müssen etwas von Jesus weitergeben. Wenn nicht in der Halle, dann auf dem Marktplatz. Und so sagt dann Paulus, und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst, nämlich der Dienst des Evangeliums, nicht verlästert werde. Und das ist jetzt für mich interessant gewesen, da nochmal in der Vorbereitung, Anstoß geben. Es gibt im Griechischen 2 Begriffe, die wir im Deutschen mit Anstoß geben übersetzen. Der eine Begriff ist Skandalon, da kommt unser deutsches Fremdwort Skandal her. Und das Kantalon im eigentlichen Sinn ist der Knüppel, den man dem anderen zwischen die Beine wirft, damit er ins Straucheln oder zum Fallen kommt. Und dann gibt es noch einen zweiten Begriff, Proskopän. Und das bedeutet so viel wie, ich achte darauf, dass ich mit ehrlichen Motiven vorangehe. Ich suche also nicht meinen eigenen Vorteil. Und Paulus benutzt an dieser Stelle eben diesen Begriff Proskopän. Ich gehe mit reinen Motiven um. Für mich selber ist klar, ich gehe mit reinen Motiven um. Es geht mir nicht um Gewinn, es geht mir nicht um meinen eigenen Vorteil, es geht mir nicht um Macht, es geht mir nicht um Geltung, es geht mir nicht um all die anderen Motive, die hinter dem Engagement eines Menschen stecken können. Darum geht es mir gar nicht. Ich möchte von dieser Heilszeit, die durch Jesus Christus angebrochen ist, von der möchte ich reden, mit reinen Motiven. Und da möchte ich keinen Anstoß geben. Und dann kommen die Bedrängnisse. Und dann kommen die Nöte. Und dann kommen die Ängste. Dann kriege ich Schläge. Dann liege ich im Gefängnis. Dann erlebe ich einen Aufruhr. Da mühe ich mich. Da wache ich manche Nacht durch. Oder ich bin am Fasten. Und dann sagt er, um des Evangeliums willen üben wir uns in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, im Wort der Wahrheit. Wir arbeiten mit der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Also wir berufen uns nicht auf uns selbst, sondern weil wir von diesem gekreuzigten und auferstandenen Herrn ergriffen sind, weil er uns gerecht gesprochen hat. Darum reden wir von ihm. Wir geraten in Ehre, wir werden bejubelt in Ikonion und in Lystra und wir geraten in Schande. Wir werden bedroht und manchmal sogar gesteinigt. Wir erleben böse Gerüchte. Leute schwätzen viel, wenn der Tag lang ist. Und wir erleben gute Gerüchte. Wir gelten als Verführer, als Sektierer oder was weiß ich was alles. Und doch wahrhaftig, Proskopän, mit lauteren Motiven. Man kennt uns nicht. Und doch sind wir bei Gott bekannt. Wir gelten als Sterbende. Wie das vor kurzem ein Politiker gesagt hat, ja, die Kirchen spielen doch gesellschaftlich keine Rolle mehr. Wir gelten als die Sterbenden. Und siehe, sagt Paulus, wir leben. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Wir gelten als die Trauerklöße. Und trotzdem erleben wir eine tiefe Freude. Wir gelten als die Armen. Und trotzdem machen wir so viele reich, wenn wir von diesem Jesus reden. Da geht Menschen das Herz auf. Wir gelten als die Habenichtse. Und doch haben wir alles. Also Paulus versteht sich in erster Linie als Diener Gottes. Er versteht seinen Dienst nicht darin, dass ich irgendwelchen Menschen diene oder einem Verein oder einer Institution, sondern er dient Gott. in erster Linie. Und deshalb fragt er auch nicht ständig, wie komme ich an, gefalle ich allen, wie war ich, habe ich es richtig gemacht. Er ist befreit von diesen ganz normalen menschlichen Gedanken und Bedürfnissen. Die Frage ist jetzt, wie können wir das erleben? Da komme ich nochmal auf den Vers 1 zurück. Er sagt, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Ihr habt ja hier ziemlich viele die Schlachterbibel, wie übersetzt Schlachter den Begriff ermahnen. Bitte?
Mit ermahnen.
Auch mit ermahnen, ja. Also da steht im Griechischen, muss ich jetzt nochmal einen griechischen Begriff zumuten, da steht im Griechischen Parakaleo. Luther hat es eben auch, und viele übersetzen das mit ermahnen. Aber wenn der Begriff in einem anderen Zusammenhang vorkommt, dann übersetzt man ihn mit trösten. Und das ist ja im Deutschen, eigentlich sind zwei unterschiedliche Dinge, ermahnen und trösten. Bei ermahnen ist immer so ein bisschen der erhobene Zeigefinger dabei, und beim Trösten so diese Streicheleinheit. Ich möchte gern diesen Begriff, dieses Parakaleo, mit ermutigen übersetzen. Und ermutigen bedeutet, ich stehe jemand zur Seite. Ich korrigiere ihn. Ich feuere ihn aber auch immer wieder an und ermutige ihn eben. Ich spreche ihm Mut zu. Und dann hat dieser Satz nochmal einen ganz anderen Klang. Als Mitarbeiter ermutigen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Die Zeit der Gnade, den Tag des Heils, dass ihr die nicht vergeblich empfangt. Dass ihr den Blick auf den Frühling, den angebrochenen Frühling richtet. Und nicht nach hinten schaut auf den Winter. Wer nach hinten schaut auf den Winter, der fragt sich ständig, wie war ich und habe ich es richtig gemacht, wie komme ich an und so weiter und so fort. Als Mitarbeiter ermutige ich euch. Und dann erlebt es ein Christ auch so, dass er von Gott ermutigt wird. Und dass er dann an den Widerständen innerlich wachsen darf. Weil er weiß, dass die Widerstände, auch die Leiterfahrungen, die sind wie die Winterschäden. Die gehören zum Leben dazu. Zum Leben eines Christen gehören die dazu. Aber es ist eine neue Jahreszeit angebrochen. Und ich weiß, dass diese Winterschäden mir zum Besten dienen. Die ganzen Widerwärtigkeiten. Und ich brauche als Christ nur das Fenster meiner Seele zu öffnen und kann dann die Frühlingsluft der Gnade und des Heils atmen. Wir wollen beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir, dass durch dich die Gnaden und die Heilszeit angebrochen ist in dieser Welt und auch in unserem Leben. Du begegnest uns als gekreuzigter und auferstandener Herr. Und du stellst unser Leben in einen viel größeren Horizont als den, den wir aus uns selbst haben. Und du weißt um die Herausforderungen unseres Lebens. Du weißt um Krankheit. Du weißt um Streit. Du weißt um Verletzungen. Du weißt um die Dinge, unter denen wir heimlich oder auch unheimlich leiden. Wir danken dir, dass du uns durch dein Wort diesen größeren Horizont deiner Ewigkeit in unserer Zeit eröffnest. Und du weißt auch, wo wir in unserem alltäglichen Leben an unsere Grenzen stoßen. Wir bitten dich, offenbare du dich immer wieder und öffne uns die Augen für dich und deine angebrochene Heils- und Gnadenzeit. Und du weißt auch um die vielen Menschen um uns herum, in unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, die von deinem ewigen Wort nichts wissen und auch nichts wissen wollen. Offenbare du dich auch ihnen auf deine unnachahmliche Weise. Und du weißt um diese neue Woche, die mit ihren Aufgaben vor uns liegt. Steh du uns bei, dass wir es als Zeit der Gnade, als Zeit des Heils erkennen. Und wir bitten dich auch für den Krieg in der Ukraine. Du weißt um die Angst, die durch Europa und durch die ganze Welt geht. Du weißt um die Menschen, die dort ihr Leben und auch ihre Heimat verlieren. Wir bitten dich um Gedanken des Friedens, dass du die Herzen der Kriegstreiber überwindest und bewahr uns davor, dass sich dieser Krieg weiter ausbreitet. Wir danken dir, dass wir vor dich treten dürfen mit all dem, was uns bewegt. Und darum beten wir, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.